Wunderbaren guten Morgen miteinander. Hey, wieso drehst du dich nicht mal zu deinem Nachbarn und sagst, so schön neben dir zu sitzen? Ja, Boris, so schön. So gut, es ist ein riesen Privileg für mich, da zu sein. Ich liebe es, da hinzukommen und ich bin gespannt, was Gott alles wird tun. Heute Morgen, ich habe gerade letzte Woche, bin ich in meiner Kleingruppe gsi in Zürich und dann haben wir eine Kleingruppe gehabt. Nach der Kleingruppe, da habe ich zu meinem Pastor gesagt, weisst, ich wünsche mir viel mehr im Alltag können ein Licht sein, ja? Ich meine, das kann ja nicht sein, ich fahre täglich über eine Stunde Zug und habe einfach meine Kopfhörer drin. Wenn ich im Ausland wäre, als Tourist, wäre das ganz anders. Ja, ich würde mit Leuten reden, ich würde mir nicht mein leeres Viererabteil suchen, sondern ich würde neue Leute kennenlernen und würde mit ihnen ins Gespräch kommen. Aber da, irgendwie in Zürich, ist das voll schräg, wenn zwei Fremde im Zug anfangen zu reden und dann schauen alle anderen auf und dann reden die gerade zusammen. Und dann, was läuft denn da gerade schräg? Kennen sich die noch nicht und die reden einfach zusammen. Und ich will das überwinden, ja. Also wirklich, Menschenfurcht, ich will dich nicht mehr, ja? Habe ich so zu ihm gesagt und ich will wirklich, dass das Alltag wird. Und dann habe ich dummerweise gerade meinen Zug verpasst. Ja, Jesus, das ist gerade die erste Chance. Also habe ich meine Kopfhörer gar nicht angelegt. Bin einfach im Zürich HB auf so einer Lounge gesessen. Und dann ist es nicht lang gegangen. Dann kommt so eine alte Frau und sie hat mega Schmerzen in der Hand gehabt, da im Handgelenk. Und dann sitzt sie mir gegenüber. Und dann kommt, ist neben mir so ein Kolumbianer und sagt, oh, darf ich Ihre Hand massieren? Wissen Sie, ich bin Arzt gewesen. Und er fängt an, die Hand massieren. Und sie sagt, nein, 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 es tut noch viel weh. Und ich sage, ja, ich hätte sonst noch ein anderes Mittel. Und zwar, ich könnte für Sie beten. Und dann sagt sie, ja, also, wenn Sie wollen, dann beten Sie dafür. Habe ich dürfen für die Hand beten. Und sie hat sich tausendmal bedankt. Noch ein bisschen weitergeredet. Und dann fängt an, der Kolumbianer neben mir seine Lebensgeschichte an, von unter Tränen zu erzählen. Wir sind vorhin etwa 15 Minuten dort gehockt. Und der ist schon völlig tief drinnen gsi mit mir. Und ich konnte ihn können ermutigen und ihn können in die Kirche einladen. Und ich habe nachher so gedacht, wow. Das ist jetzt aber auch noch schnell gegangen, die Gebetserhörung. Obwohl, ich habe ja eigentlich gar nicht gebetet, ich habe es ja nur meinem Pastor gesagt, aber Gott hat es ja gleich gehört. Und das ist das, was ich mir noch viel, viel mehr wünsche für mein Leben, für meinen Alltag. Und das wünsche ich mir auch für uns alle, weil ich glaube, es macht unser Leben so viel abenteuerlicher. So gut. So gut, dass wir die Bibel haben. Ist ja ein wunderbares Buch, ein dickes Buch. Und wenn man die Bibel so anschaut, dann hat sie ja einen Anfang und ein Ende, ja. Sie fängt relativ ähnlich an, wie sie aufhört. Nämlich mit dem Paradies, oder? Die ersten zwei Seiten, die letzten zwei Seiten handeln vom Himmel auf der Erde. Ja? Das ist eigentlich Gottes Plan gewesen. Und alles zwischendrin, das haben wir Menschen uns selber eingebrockt. Also wir könnten, ja? Dass sie so dick ist, sind wir selber schuld, wirklich. Weil da, Gott hat gedacht, so dick mache ich die Bibel, ja? Ist Paradies, ist Himmel auf Erde, ist keine Not, kein Leid, kein Tod, alles wunderbar, oder? Und dann ist aber da der Mensch dazwischen gekommen und ist von Gott weggelaufen. Und Gott hat dann wieder gerettet, hat dann wieder zurückgenommen. Und er ist wieder weggelaufen. Und das Volk Israel ist wieder starrsinnig gewesen. Und er hat sie wieder zurückfischen, ja? Und dann sind die Propheten gekommen, oder? Und die sind auch immer ein bisschen störrisch gewesen und widerwillig. Aber er hat sie dann irgendwie gleich wieder umgekriegt. Und dann hat sogar Gott müssen da auf die Erde kommen. Und ist, mit uns da gewesen. Und sogar seine eigene Schöpfung hat ihn nicht aufnehmen, hat ihn umgebracht. Und dann ist es weitergegangen, ist der Heilige Geist gekommen, oder? Und da sind wir bis heute in dieser Geschichte, wo Gott immer und immer wieder probiert, uns Menschen zu retten und zurückzubringen in die Gemeinschaft mit ihm, in das Paradies, in den Himmel auf Erde. Und wir sind immer noch heute, ja, nicht ganz so weit weg, wie das Volk Israel damals war, auch wenn wir manchmal mit dem Kopf schütteln und denken, ah, oh, haben sie es eigentlich nie kapiert? So müsste ich eigentlich über mich viel, viel mehr auch den Kopf schütteln. Aber ich finde es cool, dass Gott nicht aufgibt, ja? Wir haben da in Dainge, haben wir nämlich so einen Rettungsplan, ja? Da hat Gott nämlich eine Kirche gepflanzt, ja? Eine FEG in Dainge. Wie gut ist das, oder? Das ist so gut, da sind so viele Menschen, die eine Beziehung haben zu Gott und die können ein Licht sein für ihr ganzes Dorf. Oder sind das schon fast eine Stadt? Ja, das ist doof, oder? Ja, okay. Voll gut. Dying, oder? Voll gut. Das ist ein Rettungsplan, den Gott hat durch uns, einfache Menschen. Wenn wir ein bisschen zurückspulen in der Zeit, die Weltkarte, ja? Schauen wir mal da. Das ist auch ein Rettungsplan von Gott, oder? Seht ihr, was da gestrandet ist? Ja, nicht so gut. He? Es ist eine Arche. Eine Arche, wo Gott einen Rettungsplan gehabt hat, um die ganze Menschheit nicht ganz auszutilgen, sondern zum neu anfangen. Er hat einen Plan gehabt. Er hat einen Traum gehabt, dass die Menschheit wieder ganz näher bei ihm ist und kann das erleben, was er eigentlich für sie gedacht hat. Nämlich Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Ja, das war ein Rettungsplan. Ein weiterer Rettungsplan war durch einen Mann namens Moses, wo er sein Volk auf übernatürliche Art und Weise durchs Meer durchgeführt hat und so aus der Sklaverei befreit hat. Ja? Gottes Plan mit uns ist nicht Gefangenschaft, Knechtschaft, sondern Freiheit. Und so ist er bis heute dran, um seine Geschichte mit uns zu schreiben. Und ich möchte mit euch in eine Geschichte eintauchen, wo vor rund 850 vor Christus gespielt hat, nämlich zur Zeit von Elisa. Elisa hat ungefähr da gewohnt, ja, in Samaria. Und Elisa ist ja bekannt durch verschiedenste Wunder, die er vollbracht hat. Das ist wirklich ein gewaltiger Mann Gottes gsi. Ist ja so ein bisschen der Nachfolger vom Elia gsi. Und der Elisa ist nicht minder vollmächtig gsi, sondern er hat zum Beispiel einmal ein totes Kind hat er wiederbelebt, ja. Also durch Gebet, durch seine göttliche Vollmacht. Das müsst ihr mal nachlesen, wie er das gemacht hat. Wirklich unglaublich. Oder er ist der gsi, wo der Naaman, ja, der hohe Offizier zu ihm gekommen ist, voll mit Geschwür. Und der Elisa hat gesagt, geh dich einfach im Jordan tauchen, siebenmal. Und der Mann ist befreit worden, ist geheilt worden. Ja, oder der Elisa ist der gsi, wo einer von seinen Jüngern, wo sie am ein neues Schulgebäude am Bauen gsi sind und ihre Ex geschwungen haben, da ist einem sein Biel, also der Eisenkopf vom Biel ist weggespickt, ist in den Fluss hier. Und er ist zu Elisa gekommen und hat gesagt, Elisa, ich bin untröstlich, meine Axt ist kaputt gegangen und ich habe die doch nur ausgelehnt. Und dann fragt er, ja, wo ist sie denn etwa hingehört? Dann sagt er, ja, etwa dort. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sie einfach wieder hochgeholt. Plötzlich ist das Axtbieli, ist das aufgeschwommen und sie hat es wieder rausfischen können. Also, total krasse Sachen hat der Mann bewirkt. Oder, einmal, da sind die Assyrer, die Feinde vom Volk Israel gekommen und haben sie angegriffen und haben alle wollen, quasi den Elisa, oder den Mann, haben sie umbringen. Und der Elisa hat gesagt, hey, mein Diener muss keine Angst haben. Auf unserer Seite sind mehr als auf ihrer Seite. Und der Diener hat einfach gesehen, die Heerscharen, die alle gegen sie aufgezogen sind, ja, die Assyrer. Und dann ist der Elisa furchtlos rausgetreten, hat alle blind gemacht, ja. Also durch Gott natürlich, hat er sie blind gemacht und hat sie quasi in die gegnerische Hauptstadt hineingeführt. Und dort der König schon völlig denkt, wow, krass, jetzt haben wir unsere Feinde alle blind in unseren Händen, jetzt können wir sie alle umbringen. Elisa hat gesagt, nein, du ihnen ein feines Essen auftischen, wir tun nicht Böses mit Bösem vergelten. Und sie haben wieder können alle sehen und haben ein super feines Essen gehabt und haben gedacht, wow, diesen Israeliten machen wir nie wieder etwas. Ist nicht lang gegangen. Und dann kommt unsere Geschichte. Ja? Unsere Geschichte, die wir lesen im 2. Könige 7. Und zwar haben die Assyrer sich doch wieder anders überlegt und haben das Volk Israel angegriffen. Sie haben das nicht sofort quasi alles abgemetzelt, sondern sie haben die Strategie gehabt, sie haben einfach ihr Camp aufgebaut um die Stadt Samaria. Die Stadt Samaria ist so aufgebaut gewesen, die hat eine Stadtmauer gehabt, eine höhere Stadtmauer. Innen dran haben alle ihre Häuser und Wohnungen gehabt, haben drinnen gelebt. Und aussen dran sind alle Felder, alles Vieh gewesen, alle Quellen, wo quasi ihre Nahrungsmittelversorgung gewesen ist. Und wo die Assyrer gekommen sind, haben sie sich draussen ihr Lager aufgeschlagen und die Leute in Samaria, die Hauptstadt von Israel damals, die haben einfach ihre Tore dicht gemacht. Ja, die Stadtmauer ist nicht mehr nie und raus können. Aber damit ist auch ihr Zugang zu ihrer Nahrungsmittelversorgung unterbrochen gewesen. Und die Assyrer, die haben sich einfach Zeit gelassen. Ja? Die haben gedacht, ja, wir haben alle Zeit von der Welt, wir können da die, uns gut ernähren und genug zu trinken. Aber denen ist es richtig, richtig mies gegangen. Und da lesen wir im 2. Könige 7, ab Vers 25. In der eingeschlossenen Stadt brach eine große Hungersnot aus. Schließlich kostete ein Eselskopf 80 Silberstücke und für eine Handvoll Taubenmist musste man 5 Silberstücke bezahlen. Wo ich das so gelesen habe, ich dachte, was? Also, im Ernst jetzt? Die haben Eselsköpfe verkauft und ich habe es umgerechnet, wie viel das etwa ist. Also du hast für einen Eselskopf circa ein Jahreseinkommen müssen zahlen. Für einen Eselskopf? Was hast du um alles in der Welt mit dem gemacht? Ich hoffe doch nicht gegessen. Also, stell dir mal vor, die Augen, das Hirn, da muss da wirklich mies gehen, oder? Dass so etwas isst ist. Und dann eine Handvoll Tauben mischt. Im Ernst? Für das hast du einen ganzen Monatslohn müssen zahlen. Also ist sicher sehr vitaminreich, aber nie im Leben würde ich so etwas essen. Hey. Das ist ja richtig, richtig wüst. Also diesen Menschen ist es wirklich, wirklich mies gegangen. Die haben eine riesen Hungersnot gehabt und Elisa hat dann prophezeit und hat gesagt, Freunde, morgen wird das alles zu Ende sein. Und alle haben gedacht, Elisa, wir köpfen dich wirklich. Nur wegen dir ist die Hungersnot. Aber es ist tatsächlich dann so gekommen. Aber es ist wirklich zuerst noch tiefer gegangen. Und zwar ist eine Frau zum König gekommen und hat gesagt, König, du musst schlichten. Ja, meine Nachbarin und ich, wir haben abgemacht, dass wir unsere Kinder, unsere Söhne kochen und essen. Gestern haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen und heute hat sie ihren Sohn einfach versteckt. Und der König verreist seine Kleider und er denkt, nein, tiefer können wir nicht mehr sinken. Die sind wirklich, wirklich tief, tief im Elend gewesen. Schlimmer hätte es nicht mehr kommen können. Aber es hat Hoffnung gegeben. Draußen vor dem Stadttor saßen 4 aussätzige Männer. Sie sagten zueinander, was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt herrscht große Hungersnot. Gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir. Bleiben wir hier, verhungern wir auch. Warum also nicht ins Lager der Syrer gehen? Wenn sie uns am Leben lassen, dann haben wir noch einmal Glück gehabt. Und wenn sie uns umbringen, ist es auch egal. Hier wären wir ja sowieso gestorben. Also das sind 4 Männer, ausgestoßen von der Gesellschaft. Sie sind langsam sich am auflösen, ja, ihre Haut ist sich am auflösen und sie sind am Sterben und sie haben nichts zu verlieren. Niemand will sie, darum haben sie müssen außerhalb von der Stadt durch sein, damit sie niemand anstecken. Und sie haben gesagt, also, wir haben nichts zu verlieren, wir gehen auf das Selbstmordkommando und laufen zu unseren Feinden über. Und sie haben sich aufgemacht und sind in das feindliche Lager vorsichtig, vielleicht haben sie gesagt, hallo, weises Tuch, wir kommen im Frieden, wir haben keine Waffen. Aber da ist keine Antwort gekommen. Und sie haben gedacht, ist das vielleicht ein Hinterhalt? Und sie haben sich angeschlichen, sind ins erste Zelt gegangen. Und was haben sie dort gefunden? Es war voll mit Essen, voll mit kostbaren Kleidern, voll mit Gold und Silber. Und sie dachten, wow, hey, das ist ja Schlaraffenland. Und im ganzen Lager war kein Mensch herum. Was haben sie gemacht? Sie haben sich angefangen, Bücher voll zu schlagen, als gäbe es kein Mal. Wirklich, sie haben gedacht, jetzt sind sie im Paradies angekommen. Und sie haben so gut gegessen, nach wochenlang nichts essen. Ja? Die am Fasten sind, können vielleicht ein bisschen mitfühlen. Aber das war noch viel schlimmer damals. Die haben wirklich gedacht, wow, was für ein Geschenk Gottes. Und dann haben sie angefangen, im nächsten Zelt das Gleiche zu machen und haben angefangen, die Kleider und das Geld anfangen zusammensammeln, verbuddeln und beim nächsten Zelt weitermachen. Ja, die sind völlig in einen Drill reingekommen. Wir lesen da, als nun die 4 aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Aber was ist passiert? Was ist passiert? Wieso ist da kein Mensch mehr gewesen? Gott hat am Vorabend hat er die Assyrer so Geräusche hören lassen, so lautes Gedonner, als
als hätten sie gedacht, jetzt werden wir angegriffen, von allen Seiten. Und sie haben panische Angst gehabt, haben ihr Lager Hals über Kopf lassen, mit allen Tieren, mit allem Essen und sind geflüchtet, ja. Man hat wirklich ihre Rüstung und Helm und alles gefunden, bis auf dem Weg zum Meer. Also die sind wirklich panische Angst, hat die da getrieben. Und das ist gewaltig, was Gott dort da hat. Und es ist lustig, ich habe gerade letztens gelesen, in Israel ist das vor rund 50 Jahren ist genau das Gleiche passiert. Ja? Da ist Israel angegriffen worden von allen Seiten mit Panzer und sie sind wirklich völlig unterlegen gewesen. Aber da hat Zeugen aus der gegnerischen Armee haben berichtet, dass sie plötzlich Geräusche gehört haben, wo sie in Panik versetzt haben und sie haben gedacht, sie werden angegriffen, haben ihre Panzer verloren und sind einfach zu Fuß geflüchtet und um ihr Leben gerannt. Und die Israeliten haben leere Panzer vorgefunden. Also gewaltig, was Gott damals vor 3000 Jahren da hat, das kann er auch heute tun. Er ist heute, gestern und auch morgen noch der gleiche. Und dann lesen wir weiter. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleider zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an Kostbarem finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Doch dann sagten sie zueinander, jetzt kommt der Wendepunkt. Jetzt hält plötzlich einer inne. Jetzt sagt einer zu seinen Freunden, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Und sie sind gegangen und haben die gute Botschaft in dieser Stadt bekannt gemacht. Und wisst ihr, was passiert ist? Also der König, der hat gesagt, nein, das ist ein Hinterhalt. Nein, das glauben wir nicht, das kann nicht sein. So einfach kann es nicht sein. Aber trotzdem, ihre Not ist so gross gewesen, dass sie dann einmal ein paar Speere ausgeschickt haben und die haben wirklich gesagt, ja, es ist tatsächlich so. Und dann irgendwann ist der König überzogen gewesen und hat gesagt, okay, dann geht. Und sie sind gegangen. Und am Elisa seine Prophezeiung ist wahr geworden und sie haben wirklich wieder alles in Hülle und Fülle gehabt. Die ganze Stadt ist befreit gsi von der Hungersnot und sie sind wirklich im Schlaraffenland gsi. Sie haben alles in Hülle und Fülle gehabt, was sie sich niemals hätten können vorstellen. Gott hat ein riesen Wunder da. Und wieso erzähle ich die Geschichte? Ich glaube, die Geschichte hat so grosse Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Ja? Wir alle leben da in einem Land, wo ich glaube, es herrscht eine grosse, grosse Hungersnot. Ja, wir haben vielleicht alles im Überfluss. Ja, wir sind die Reichsten der Welt. Wir müssen uns nie sorgen ums Essen morgen. Wir alle leben unter einem trockenen Dach. Wir alle uns steht die Welt offen. Wir können uns für den Beruf entscheiden, den wir wollen. Ja, wir können das glauben, was wir wollen. Wir können die Karriere machen, die wir wollen. Wir können den Partner uns auslesen, den wir wollen. Ja? Also plus, minus. Ja. Der muss natürlich auch wählen. Aber verstehen, wir sind da wirklich quasi im Land der Träume. Ja? Dass wir in der Schweiz geboren worden sind, das ist eigentlich der Sechser im Lotto. Ja? Stell dir mal vor, also gibt es einen besseren Ort, um hingeboren zu werden? Ja, stell dir vor, wir könnten irgendwo in Ruanda oder so geboren worden sein. Ja? Aber wir sind genau da in der Schweiz hier geboren worden. Und trotzdem glaube ich, da hast du eine grosse, grosse Hungersnot. Nicht offensichtlich, aber ganz, ganz tief drin. Ja? Wir denken jetzt vielleicht, was? Die haben Kinder geopfert und gegessen. Wie abscheulich ist denn das? Ja, wie viele Kinder werden denn heute bei uns, in unserem Land, täglich abtreiben? Aus nicht weniger egoistischen Gründen. Wir denken vielleicht, das ist ja krass, für was die ihr Geld ausgegeben haben, für einen Eselskopf und für eine Handvoll Taubenmist. Und ich denke, ja, für was geben wir unser Geld aus? Ja? Unser Land. kann sich alles leisten und denkt, ich muss nur noch das da kaufen, ja? Und kennt ihr das? Ja, das kenne ich, ja. Also, ich muss nur noch die Musikanlage, ich kann sie vergleichen, wenn ich die habe, dann ist wirklich meine Home-Cine-Anlage ist perfekt, dann bin ich wirklich glücklich. Dann habe ich die, oder? Und dann sehe ich meinen Kollegen, hey, und jetzt hat er einfach eine bessere, hey, Scheibe, hey, das ist ja unglaublich. Und wir merken, der Materialismus ist irgendwie nicht ganz unbeschadet uns, vorbei, ja? Ich merke, ich bin da auch versuchlich, ja? Dass ich mir Sachen kaufe, wo ich denke, wenn ich das habe, wenn ich den Laptop habe, wenn ich das Auto habe, dann bin ich wirklich happy, dann brauche ich es nicht mehr, wirklich. Dann, das ist es. Und dann hast du das, dann merkst du, ja, okay, so richtig fühlen tut's mich doch nicht, ja. So richtig glücklich und erfüllt bin ich jetzt doch nicht, ja. Und wir merken, da ist so ein Hunger nach Sinn, nach Liebe, nach Anerkennung. Ja, mal schau mal Social Media an. Jeder will gesehen werden, jeder will geliked werden. Es ist ein Hunger nach Glück, es ist ein Hunger nach nicht einsam sein. Und doch ist Einsamkeit eine von der grössten Nöte in unserem Land. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bitter, oder? Und ein bisschen düster. Aber ich glaube, wir haben eine gute Botschaft. Ich glaube, wir haben Schlaraffenland gefunden. Ich glaube, wir sind so ein paar Aussätzige, die ins feindliche Lager, ja, wir sind vielleicht die ausgestoßen sind von der Gesellschaft. Und, das sind Stündler, oder? Die können außerhalb von der Stadtmauer sein, oder? Das sind doch die, wo da in eine Freikirche gehen, ja? Das sind die, ja? Und wir sind vielleicht so ein bisschen Aussätzige, aber wir haben die Entdeckung von unserem Leben gemacht. Ja, wir sind da in ein Lager gekommen, wo uns alles im Überfluss hat, was sich unser Herz danach sehnt. Da gibt's bedingungslose Liebe wie unserem Gott. Da gibt's eine Beziehung zum Schöpfer von Himmel und Erde ist möglich. Ich meine, wie krass ist das? Mich in Kontakt haben mit dem, wo all das gemacht hat. Wo dich und mich gemacht hat. Wo das ganze Universum geschaffen hat. Wir haben einen Ort gefunden, wo es Sinn und Erfüllung gibt. Das sucht doch jeder. Wir haben einen Ort gefunden, wo es ewiges Leben gibt. Wer möchte nicht ewig weiterleben im Paradies, im Himmel, wo wir uns gar nicht vorstellen können nach dem Tod, oder? Das ist ja unglaublich. Und da ist eine Freude. Die ist nicht abhängig von Umständen. Ich meine, wie gut ist das, oder? Ob ich jetzt viel habe oder wenig habe, egal. Ich kann mich freuen, weil ich eine Beziehung habe zu Gott. Und das Beste, ja, das muss ich euch zeigen. Hey. Ich habe einen kleinen Versuch mitgebracht. Und zwar, glaube ich, ich habe da Wasser mitgebracht. Also, es ist wirklich normales Wasser. Ja, und stellen wir mal vor, das wären wir Menschen da, das wäre unser Lebensgefäß. Und Gott hat uns Leben eingehaucht, eingeschenkt. Und es ist rein, es ist pur, es ist sowas von schön. Er hat uns im Paradies geschaffen, einfach hammermäßig, ja. Aber, wie wir alle wissen, es ist nicht so geblieben. Adam und Eva haben von dieser Frucht gegessen. Ich habe schon mal meine Eltern nicht gehört. Ich habe gestern, wo wir mit unserer Familie ein Spiel gespielt haben, habe ich beschissen. Und dann habe ich es sogar noch abgestritten. Ich habe es nachher bekannt. Aber wir alle haben schon mal gelogen. Vielleicht haben wir gestohlen. Vielleicht haben wir unser eigenes Glück gesucht, nicht bei Gott. Vielleicht haben wir gedacht, wir wissen es besser selber besser. Vielleicht haben wir uns ganz bewusst von Gott verabschiedet, ihm den Rücken zugekehrt. Und so ist Sünde in unser Leben gekommen. Wir haben vielleicht schlecht über jemanden gedacht oder gelästert. Und so ist es ziemlich, ziemlich dunkel geworden, unser Leben. Und das kann man nicht irgendwie wieder gut machen durch ein bisschen gute Taten. Die schlechten Taten bleiben. Wir sind verloren. Wir sind gefangen in dem. Aber wie gut ist es, dass Gott auf die Erde gekommen ist, als Jesus Christus ein perfektes Leben gelebt hat und dann am Kreuz für alle unsere Sünden, von der Vergangenheit, von der Gegenwart und von der Zukunft gezahlt hat. Und wenn wir das annehmen, dann langt das, dass wir ihn in unser Leben einlösen. Und ich meine nicht so in einen Teil von unserem Leben, sondern wirklich so in jedem Bereich. Hey, dann wäscht er uns rein von aller Sünde und er schaut uns an, als hätten wir nie gesündigt. Und selbst wenn uns wieder mal etwas passiert, ja, wenn wir noch jetzt in die Falle tappen, schaut, was passiert. Er vergibt uns wieder. Wie gut ist das? Und ich liebe das, dass wir einen Gott haben, der uns die Sünden vergibt, der uns den Weg zum Himmel frei gemacht hat und die Beziehung zu Gott wieder ermöglicht hat. Das ist doch eine gute Botschaft. Und ich denke, wow, wir sind wie die Bettler. Wir sind nichts Besseres als die anderen. Wir sind keine besseren Menschen als die Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Wir haben aber auch nichts zu verlieren. Ja? Ich denke, meine Güte, vor was haben wir eigentlich Angst? Vor was habe ich Angst? Ja? Dass sie mich ein bisschen schräg anschauen oder dass sie ein bisschen lächeln in mich. So what? Sollen sie lächeln? Sollen sie schräg schauen? Aber ich habe die beste Botschaft entdeckt und das muss jeder hören. Ob sie jetzt am Anfang noch ein bisschen kritisch sind und denken, das könnte ein Fall sein. So einfach kann es doch nicht sein. Aber mein Traum ist es, dass jeder mal irgendwie ein bisschen Speer aussendet, geht schauen und sich selber überzeugt und selber erlebt, oh ja, der Jesus ist Realität. Das, was du erzählst, das stimmt. Das kann auch ich erleben. Und das wünsche ich, dass wir wirklich dürfen Menschen zu Jesus hinlieben, ja? Und zwar in Wort und Tat, ja? Einige Leute sagen, ja, weisst, ich bin jetzt nicht so der, um mit Menschen über Jesus zu reden. Aber ich mache es durch Taten, ja? Ich lebe ein gutes Leben als Christ vor. Das ist super. Aber das ist nicht alles, glaube ich. Weil das wäre ja fast besser als Jesus. Ja? Ja, ich meine, Jesus hat müssen sein Maul aufmachen und hat vom Reich Gottes predigen und einem Menschen von Gott und dieser Beziehung erzählt. Selbst er hat nicht nur vorgelebt. Und so wünsche ich mir, dass es darf Wort und Tat sein. Ich denke dann einmal, ja, also, das soll doch ein Lebensstil werden. Und ich stelle mir das dann einmal so vor. Also, Jesus sagt, wir sollen unsere Mitmenschen lieben wie uns selber. Und ich stelle mir dann einmal vor, okay, oder vielleicht können wir uns das gerade mal alle vorstellen. Das hilft mir mega, das ist so richtig eine gute Challenge. Stell dir vor, Jesus wäre jetzt sichtbar da. Er würde da irgendwie durch den Gang durchlaufen. Was würdest du machen? Oder er würde zu dir heimkommen? Wie würdest du ihn behandeln? Was würdest du ihm sagen? Würdest du sagen, hey Jesus, mega cool bist du da, aber hey, ich habe schon Besuch eingeladen, ist jetzt wirklich ungünstig und ich sollte noch lernen im Fall. Können wir einen Termin abmachen, weißt du, dass du ein anderes Mal kommst? Oder ich denke, es wäre ganz anders, oder? Wenn Jesus zu mir heimkommt, hey, ich würde ihn zuerst mal richtig, richtig umarmen, ja. Ich würde ihn nicht mehr loslassen. Und ich würde sagen, ah, Jesus, ich danke dir für all das Gute, was du bist. Und ich würde ihm eine halbe Stunde lang Danke sagen für alles, was mir in den Sinn kommt. Ich würde ihm die schönsten Orte zeigen von der Schweiz, ja. Ich würde ihm mein Bett räumen, mein Zimmer ganz schön aufräumen und putzen. Und ich würde ihm mein Bett überlassen. Ich würde sagen, bleib so lange, wie du willst. Und schau, da ist Sackgeld. Ich gebe dir all mein Geld, egal was du jetzt tun, hey, und wenn du mich kannst brauchen, hey, ich bin da für dich, ich mache für dich, egal was es ist, ja, gib mir einen Auftrag und ich würde es lieben, einfach mit dir mitzukommen und Zeit mit dir zu verbringen. Ich denke immer, wow, wenn ich meine Mitmenschen ein bisschen mehr so würde behandeln, wie wenn ich mir würde vorstellen, dass sie Jesus wären, das hat einen Impact, hey, das würde voll den Unterschied machen. Und Jesus sagt ja, das, was wir am geringsten tun, das tun die mir. Also das Bild ist gar nicht so falsch. Dürfen es gerne mitnehmen und im Alltag ausprobieren. Und vielleicht fragen die, ja, aber wer soll ich so behandeln? Alle. Vielleicht fragst du, ja, aber wann soll ich die Leute so behandeln? Immer. Vielleicht fragst du, ja, aber wo? Also, zu Hause oder überall. Immer, überall, jeder. Ja, lass uns, das ist eine grosse Challenge. Ich weiss, können wir niemals selber, total unmöglich, das Leben so zu leben. Aber durch die Kraft vom Heiligen Geist, glaube ich, können wir immer mehr an den Ort kommen und immer mehr so werden. Aber aus eigener Kraft müssen wir es gar nicht erst probieren. Ja. Ich habe einen Kollegen von mir, hat einem Morgen hat er gesagt, hey, ich möchte wirklich mehr so leben und ich möchte mehr mit deinen Augen sehen, Gott. Und dann hat er seinen Tag relativ normal gelebt, ist am Abend am Bahnhof in Bülach und hat das Gebet, das er am Morgen gebetet hat, eigentlich schon lange vergessen gehabt. Und da kommt es plötzlich, sieht er so eine Frau am Ende vom Perron stehen, wirklich ganz, ganz am Ende vom Perron, und er denkt, hey, geh zu der hier und sprich sie an. Er dachte, ja, also, das ist ja voll schräg, das macht man nicht in der Schweiz. Was soll ich denn sagen? Das ist ja voll peinlich. Und er merkt wirklich, mal, er sollte gehen. Und dann hat er sich einfach auf den Weg gemacht, ist das Perron abgelaufen und er sieht den Zug einfahren und er sieht die Frau. Und gerade wo er bei ihr ist, fährt der Zug ein und er spricht sie an, sagt, hallo, junge Frau. Und sie dreht sich um, völlig verschrocken. Und sagt, was machen Sie da? Ich wollte jetzt gerade vor den Zug springen. Und durch das, dass er auf die Stimme gehört hat und bereit war, gesagt hat, Gott, ich möchte mit deinen Augen sehen, ich möchte dein Werkzeug sein heute, hat Gott das Gebet erhört und ihn so geführt, dass er mit dieser Frau hat können reden konnte. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben und er konnte weiter mit ihr in Kontakt sein und hat quasi ihr Leben gerettet. Ja, physisch und geistlich. Und ich glaube, wir alle sind berufen, zu so Lebensretter zu werden. Und vielleicht denkst du, ja, okay, das ist eine grosse Aufgabe. Bin ich der gewachsen, ja? Und da kommen sehr, sehr schnell sehr viele Ausreden, ja? Auch bei mir. Ich fühle mich überhaupt nicht fähig für so etwas. Aber ich habe ein paar Ausreden, die mir dann einmal in den Sinn kommen, habe ich aufgeschrieben. Und habe dann ein paar Antworten in der Bibel gesucht. Sind ihr bereit für dich? Ist irgendjemand da, der manchmal auch so ein bisschen Ausreden hat, um sich ganz voll kompromisslos von Gott brauchen zu lassen? Ja, zwei, drei? Okay, dann ist das vielleicht auch für euch. Ja? Also, ich habe so die Ausrede, ah Gott, ich habe so viel Einwände, warum du mich nicht brauchen kannst. Und in der Bibel steht, kämpft nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Vorfahren. Diesen Krieg könnt ihr nicht gewinnen. Ich denke, ich bin schwach. Aber er sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Ich denke, aber Menschen werden mich doch belächeln. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern Gott. Aber ich kann doch nicht gut reden. Wer hat den Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der sie stumm oder taub, sehend oder blind macht? Das ist doch wohl ich, der Herr. Aber ich kann das doch nicht allein. Ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Welt. Aber das wird mir doch schaden. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Besten. Aber ich sehe keinen Weg. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Aber ich habe doch nichts zum Geben. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Aber die Hindernisse sind doch zu groß. Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Aber das geht doch nicht. Für Gott ist nichts unmöglich. Amen. Amen. Hey, ich möchte langsam in Zielgeraden abbiegen und ich habe noch ein Video mitgebracht, wo uns vielleicht das Ganze ein bisschen runterbricht. Vielleicht wirkt die Bürde jetzt so groß, wenn du sagst, wow, ich muss die ganze Welt retten. Ich glaube nicht. Aber, da haben wir einen anderen Retter, ja, wo die ganze Welt gerettet, aber er möchte es im Kleinen, wenn wir im Kleinen treu sind, durch uns durchtun. Und das zeigt mega schön das nächste Video.
Dort, wo gestern noch ein heftiger Sturm tobte, läuft heute ein Mann bei Ebbe den Strand entlang. Plötzlich entdeckt er Zehntausende von angespülten Seesternen, die in der Hitze der Sonne verenden. In einiger Entfernung sieht er einen Jungen, der einen Seestern nach dem anderen aufhebt, zum Meer hinunterläuft und sie dort zurück ins Wasser wirft. Immer wieder kehrt der Junge um, nimmt einen weiteren Seestern in die Hand und bringt ihn zurück ins Meer. Der Mann tritt zu dem Jungen, lacht und sagt, »Schau mal, siehst du nicht, dass hier draußen Zehntausende von Seesternen liegen?«
Ich glaube nicht wirklich, dass das, was du hier tust, irgendeinen Unterschied macht. Der Junge lässt sich nicht beirren, nimmt einen weiteren Seestern, trägt ihn zum Ufer und wirft ihn dort ins Meer. Dann dreht er sich zu dem Mann um und sagt, aber es macht einen Unterschied für diesen hier.
So gut. Ich glaube wirklich, wir dürfen Schritt für Schritt im Kleinen treu sein und einfach das einfache Gebet sprechen. Gott, wenn du kannst, dann brauche ich mich heute, um ein Licht zu sein für dich. Und ich glaube, das macht voll den Unterschied. Ja, einmal, als ich das gebetet habe, bin ich mit einem Kollegen in Schaffhausen unterwegs gewesen, auf der Straße. Und da haben wir gebetet, Gott, wir stehen dir zur Verfügung, wenn du uns kannst brauchen, dann darfst du durch uns durchreden heute. Und dann sind wir so die Straße entlang gelaufen und da kommt ein junger Mann über die Straße hier zu rennen, wird uns gerade begrüßen und umarmen und in dem Moment merkt er, dass er uns verwechselt hat. Und wir haben gesagt, ey, kein Problem, hoi, ich bin Manuel und ein Kollege hat sich vorgestellt und wir haben gesagt, wir glauben nicht, dass das Zufall ist, dass du jetzt gerade uns da begrüßt hast, weil wir haben nämlich eine gute Entdeckung gemacht, ja. Und dann haben wir ihm von dem Jesus angefangen zu erzählen und der ist völlig erstaunt gewesen. Er hat gesagt, wow, so habe ich das noch nie gehört. Und wir haben gesagt, hey, möchtest du jetzt den Jesus als seinen Retter und Herr annehmen? Und er sagt, ja, ich wäre ja blöd, wenn nicht, oder? Und wir sagen, ja, ja, genau. Und wir haben mit ihm dort auf der Straße gebetet und Jesus in sein Leben eingeladen. Das war so ein starker Moment gewesen. Und ich wünsche dir natürlich, das wird täglich passieren und es wird immer so schnell gehen. Aber manchmal braucht es auch Ausdauer, ja? Manchmal braucht es lange Zeit. Und so, meinem besten Kollegen in der Oberstufe, hey, dem habe ich das Evangelium jetzt aber für sie und hinter sie erklärt, ihn zu Jugendgottesdiensten eingeladen. Und er hat gesagt, er ist mitgekommen. Und er hat gesagt, ja, meine, ich habe es schon verstanden. Aber das ist jetzt für mich nicht eine Entscheidung, wie soll ich jetzt im Mikro oder in Coop posten, sondern das würde ja mein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ich habe gesagt, ja, hast du wenigstens etwas verstanden, ja. Und ich bin dran geblieben und dann jeden Tag eine Zeit lang für ihn betet, dann jede Woche für ihn betet und über Jahre hinweg. Und ich habe die Hoffnung wirklich schon fast ein bisschen aufgegeben gehabt. Und dann etwa 10 Jahre später, das ist etwa vor 2,5 Jahren, kommt er zu mir und sagt, Manny, würdest du mich und meine Freundin trauen? Ich dachte, ah, du bist nicht Christ, sie ist Christin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das kann wirklich der volle Segen von Gott geben. Ich würde es lieben, wenn ihr die gleiche Grundlage hättet, oder? Dachte ich, wie soll ich ihm das sagen, um unsere Freundschaft nicht aufs Spiel setzen, oder? Hey, und wir haben zusammen abgemacht im Restaurant, sind kurz Nachtessen und dann probiere ich ihnen das so möglichst lieb überzubringen. Und dann sagt er, ja, aber Manny, ich bin im Falle Christ. Ja, ich glaube jetzt im Fall auch an Gott. Und ich möchte die Ehe auf der Grundlage, auf dem Fundament von Gott starten. Und ich so, ja, aber halt mal, ich bin ja gar nicht dabei gewesen. Er sagt, ja. Und das ist so cool, habe ich die beiden können trauen. Und jetzt hat er seine erste Kleingruppe gestartet mit jungen Männern. Und er gesagt hat, hey, die sind zwar christlich aufgewachsen, aber die leben ja gar nicht so, das darf nicht so sein. Komm, die müssen wir wieder Vollgas kompromisslos für Jesus zum Brennen bringen. Und ich denke, wow, wie cool ist es und wie was für ein Geschenk, um nach 10 Jahren zu sehen, wie sich mein bester Freund für Jesus entschieden hat. Und ich bin nicht mal richtig involviert gewesen. So cool. Ich liebe es, ja. Und ich glaube, es hat wirklich, wirklich Power, dass wenn wir dranbleiben im Gebet. Ein Kollege, der hat uns schon gesagt, hey, meine, wir müssen uns nicht mehr einladen, also christliche Events, wir kommen nicht. Das ist nicht für uns. Ich dachte, ja, aber ihr seid etwas für Gott, hey. Einfach weiter für sie gebetet. Und dann haben wir sie wieder eingeladen in unsere Kirche. Und gesagt, wir sind in eurer Kirche, komm, können wir mal schauen. Okay, da kommen wir halt mit. Und dann ist mein Kollege mitgekommen und er ist neben mir gestanden, so im Lobpreis. Und dann sagt er, ja, aber Mary, wieso tünt ihr da vorne immer so den Text einblenden beim Singen? Ich sage, ja, weißt du, das ist kein Konzert, das singen wir wie Liebeslieder zu Gott. Er, ah, und fängt voll lauthals an von mitsingen. Fast ein Leute ist vor allem. Ich so, wow. Auf jeden Fall ist er nachher voll dabei gewesen bei der Predigt wo es nachher darum gegangen ist, sein Leben können Jesus zu schenken, hat er gesagt, hey, meine, kann ich das jetzt auch machen? Ich so, hey,
tu dir keinen Zwang an, hey. Wenn du das wirklich von Herzen willst, do it. Und dann hat er das Gebet wirklich am lautesten von allen mitbetet. Und dann sind nachher so Bibeln zur Verfügung gestanden für die, die sich für Jesus entschieden haben. Kann ich jetzt auch so eine holen? Ich brauche so eine. So, ja, hol dir eine. Und dann hat er wirklich sein Leben dort Jesus gegeben und ist natürlich noch völlig am Anfang, ja, völlig am Anfang von seiner Beziehung. Aber wir treffen uns jetzt wöchentlich, um zu squashen gehen. Und dann gehen wir nachher in die Sauna und dann beten wir zusammen, tauschen aus, was wir erlebt haben. Und es ist so cool, jetzt mit ihm so unterwegs zu sein und nicht aufgeben zu haben, wo er gesagt hat, ey, ihr müsst uns nicht mehr einladen. Und ich will sehen, wie auch mein ältester Bruder, wo momentan nicht mit Jesus unterwegs ist, wenn er umkehrt und Jesus als seinen Retter annimmt, dass er das Schlaraffenland, ja, darf entdecken, wie es die Aussetzungen entdeckt haben und das selber darf erleben. Und für das habe ich euch so Karten auf den Platz gelegt, wo ihr mega gern dürft, ja, euch Gedanken machen, hey, für wer könnt ich beten? Für wer könnte ich da sein und einen Unterschied machen? Weil ich glaube, dass Gott das wirklich mega verknüpft hat. Wir müssen mal die beiden Verse lesen. Da steht, betet für alle Menschen. Und dann zwei, drei Verse weiter steht, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Also es ist voll verknüpft. Gott wartet eigentlich nur darauf, dass wir für Menschen beten. Dass er sich retten kann. Wie cool ist das, oder? Darum sind wir hinten dran, hat es ein paar Felder, wo man kann Freunde und bekannte Familien kann aufschreiben, die einem wirklich am Herzen liegt, wo man möchte, dass die Jesus kennenlernen. Und vielleicht ist jetzt gerade auch die Fastenzeit eine super Zeit, um dranbleiben und für die Menschen regelmäßig zu beten. Ein Kollege von mir, sie sind so eine 9er-Gruppe Männer, junge Männer, und der eine Teil glaubt an Jesus, der eine nicht. Und die, die an Jesus glaubt, haben gesagt, hey, das kann ja nicht sein, oder? Wir sind schon so lange zusammen unterwegs, wir möchten, dass die auch Jesus kennenlernen. Und jetzt haben sie angefangen, dass sie jeden Dienstag fasten und statt essen einfach während dieser Zeit beten für die Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Und ich habe dann so gefragt, ja, und wie lange machen die das? Ich habe gesagt, ja, bis sie Jesus nachfolgen. Wow, sehr cool, hey, das ist ja der Hammer. Und ich wünsche mir so eine Leidenschaft, dass wir dranbleiben und wirklich glauben und wollen sehen, wie Gott Grosses tut in ihrem Leben. Und wenn du jetzt da sitzt und denkst, ja, aber ich selber bin noch nicht mal mit dem Jesus unterwegs. Ich selber habe das Leben in Fülle, das Schlaraffenland noch gar nicht wirklich voll entdeckt. Dann ist heute am Morgen dein Morgen, wo du dich kannst entscheiden. Wo du kannst sagen, ja, ich mache mich wie die Aussetzungen auf den Weg und will den Gott entdecken. Will den Gott in mein Leben einladen, will die Vergebung annehmen, will ihm von ganzem Herzen kompromisslos nachfolgen und will das Abenteuer von meinem Leben starten. Vielleicht können wir als Abschluss alle mal kurz unsere Augen schliessen. Und jetzt stell dir vor, Jesus wird vor dir stehen, sichtbar. Und er würde dich fragen, möchtest du mir nachfolgen? Möchtest du die Vergebung annehmen? Möchtest du eine kompromisslose Freundschaft mit mir leben? Was wäre deine Antwort? Wenn du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast oder weggelaufen bist von ihm und gern wieder zurück willst und würdest sagen, ja, ich würde das annehmen. Ich würde sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben. Mein Leben gehört dir. Dann darfst du auf drei deine Hand ganz kurz als Zeichen aufstrecken. 1, 2, 3. Mega schön. Darfst du die Hand wieder abnehmen? Dürfen alle die Hand wieder abnehmen? Sehr cool. So ein starker Moment. Ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich zu dieser Entscheidung, dass du von Herzen getroffen hast, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Das ist die grösste Entscheidung von deinem ganzen Leben, die du kannst treffen, wo dir das Leben in Fülle, in Ewigkeit eröffnet. Und ich würde uns gerne alle zusammen, auch die, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, einladen, um das gerade noch Jesus zu sagen. Dass wir die unterstützen, die jetzt das vielleicht zum ersten Mal gemacht haben oder wieder zurückgekehrt sind zu Jesus, dass wir jetzt zusammen ein Gebet sprechen. Ich würde es einfach kurz vorbeten und ihr dürft es nachbeten. Ist das gut? Können wir das machen? Alle zusammen laut zur Unterstützung von denen, dass die das nicht allein mitbeten, weil wir uns so mitfreuen mit denen, die die Entscheidung zum ersten Mal getroffen haben. Ist das gut? Okay. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Dass du mich liebst und ewiges Leben für mich hast. Ich nehme jetzt die Vergebung an und will für dich leben. Füll mich mit deinem Geist. Amen. Amen, so schön. Wow, mega, mega cool. Wenn du die Entscheidung getroffen hast zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal, dann komm doch nachher auf einen von den Pastoren oder von den Ältesten zu. Wir würden es lieben, noch mit dir zu reden und dich zu begleiten in dem Abenteuer, in dem Weg mit Jesus. Es ist das Kühlste und das Beste, was wir mit unserem Leben tun können. Ich wünsche euch noch ganz, ganz einen schönen Sonntag.